Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Editor's Choice in diesem Jahr, das mit einer umweltpolitischen Kontroverse rund um die EU-Taxonomie eingeläutet wurde. Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, sollen künftig Investitionen in Atom- und Gasenergie unter bestimmten Voraussetzungen als grüne Geldanlage gelten. Stein des Anstoßes ist da nicht nur der Inhalt des Kommissionsentwurfs, sondern auch der Zeitpunkt. So hat die EU-Kommission die entsprechende Mitteilung an die Mitgliedstaaten in der Silvesternacht nur wenige Stunden vor dem Jahreswechsel öffentlich gemacht, was natürlich auch zu zahlreicher Kritik von Umweltschutzorganisationen führte. Infolgedessen meldeten sich auch die österreichische Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zu Wort, die auch angekündigt hat, gegen den Schritt eine Klage einbringen zu wollen. Und ja, welche Chancen eine derartige Klage hat und welche Auswirkungen die EU-Taxonomie unter Einbeziehung von Atom und Gas künftig auf die Finanzwirtschaft haben könnte, darüber spreche ich heute mit dem Wiener Rechtsanwalt Florian Stangl von NHB Rechtsanwälte. Und hallo, servus, freut mich, dass Sie hier sind.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, hier im Podcast zu diesem spannenden Thema sprechen zu dürfen.
Ja, Herr Stangl, Sie haben sich unter anderem auch auf Energie- und Klimarecht spezialisiert. Das ist auch so Ihr Steckenpferd. Wir werden jetzt ein bisschen das beleuchten, hier die EU-Taxonomie und was hier auch der Stein des Anstoßes auch ist. Bevor wir das machen, vielleicht mal Grundlegendes zur EU-Taxonomie. Das wird ja schon in Brüssel seit mehreren Jahren auch hier verhandelt. Was ist so die Zielsetzung der EU-Taxonomie und was ist hier eben auch geplant?
Ja, die Taxonomie ist ein sehr spannendes Thema und ist in der Tat schon seit einigen Jahren auf den Schreibtischen in Brüssel. Konkret, der erste Vorschlag ist schon seit 2018 veröffentlicht worden. Zielsetzung ist es, private Investitionen verstärkt in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zu transferieren. Bislang gab es ja für die Finanzwirtschaft keine klaren Regelungen und die Taxonomie ist eine Art Vermessung der nachhaltigen Wirtschaft, möchte man sagen. Also eine Klassifizierung, welche Tätigkeiten gut für die Umwelt sind, positiv fürs Klima und welche vielleicht weniger. Dazu muss man sagen, das wird, glaube ich, manchmal nicht ganz differenziert. Die Taxonomie verbietet keine Tätigkeit, sondern es sollen nur gewisse, besonders positive Tätigkeiten gefördert werden, eben das im Investitionen in diese Richtung gelenkt werden.
Das ist mal so das Grundlegende dazu. Es gab ja da auch Deutschland und Frankreich, die hier auch ständig verhandelt haben. Frankreich ist bekanntlich ein Befürworter der Atomenergie. Welche großen Interessenskonstellationen gab es da auf europäischer Ebene bislang?
Vielleicht nur vorneweg, es werden jetzt immer so einzelne Bereiche oder einzelne Wirtschaftstätigkeiten herausgepickt. Jetzt natürlich ganz präsent Atomenergie und Gas, aber die Taxonomie ist immer grundsätzlich viel weiter. Wir sprechen jetzt so von einem Segment der Taxonomieverordnung, nämlich dem Ziel Wirtschaftstätigkeiten, die gut für den Klimaschutz sind. Und beim Klimaschutz geht es um CO2 und bei CO2 geht es um Energie, ganz vereinfacht runtergebrochen. Und deshalb ist es jetzt gerade sehr präsent, die Taxonomie Verordnung an sich hat aber einen viel, viel weiteren Anwendungsbereich und betrifft dann auch Kreislaufwirtschaft, Biodiversität, Wasserschutz und so weiter. Jetzt natürlich im Brennpunkt Energie und Atomenergie und die Frage, ist das nachhaltig, beziehungsweise sind auch Gaskraftwerke im Sinne der Taxonomieverordnung nachhaltig? Und da wollen natürlich manche Staaten, dass ihre Energiequellen oder ihre Hauptenergiequellen taxonomiekonform sind, um eben den entsprechenden Zweck zu erfüllen, dass private Investitionen dort reingehen. Und Frankreich ist eine Atomnation, möchte man sagen, also hängt sehr stark am Tropf der Kernkraftwerke, hat auch ein Stück weit den Hintergrund, dass es auch eine Atommacht ist. Also das muss man, glaube ich, auch so klar benennen. Energiepolitik ist auch Geopolitik und ist auch eine Frage der nationalen Souveränität und das ist auch, warum sich da Frankreich vielleicht über Nachhaltigkeitserwägungen da hineingeschmissen haben, um Atomkraft hier zu befördern. Und das ist so ganz schwerpunktmäßig in Frankreich der Punkt. So ein kleiner Gegenspieler ist da Deutschland, die ja im Nachgang nach der Katastrophe von Fukushima den Atomausstieg beschlossen hat und jetzt auch gerade auch zu Silvester, glaube ich, 3 Kernkraftwerke vom Netz genommen hat. Die sind aber jetzt wiederum abhängig am Gastropf. Wir haben ja die Pipeline von Russland, den Nord Stream gezogen und das ist jetzt auch ein Ziel. hat man so den Eindruck, zwischen den zwei großen Mächten der EU, Frankreich und Deutschland, dass eben für die deutsche Energiewirtschaft gewisse Gaskraftwerke taxonomiekonform qualifiziert werden können und sagen wir mal für Frankreich die Kernkraftwerke.
Wenn wir uns diesen politischen Prozess auf der europäischen Ebene anschauen, ist es da so, dass die großen Staaten natürlich mehr Einfluss auch ausüben können als die kleinen. Wie sieht es auch aus im Rahmen der Gesetzgebung? Also die europäische Gesetzgebung ist ja auch sehr komplex. Vielleicht könnten Sie da auch ein bisschen uns da mehr darüber erzählen.
Großer Staat, große Macht. De facto, wahrscheinlich de facto noch größer als de jure. Es gibt im Gesetzgebungsprozess, also Verordnungen wie die Taxonomieverordnung werden ja vom Europäischen Parlament und vom Europäischen Rat erlassen in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren. Da sind größere Staaten insoweit ein bisschen im Vorteil, weil sie mehr Parlamentarier zum Beispiel haben. Und dann gibt es gewisse Quoren, wann eine Verordnung beschlossen werden darf. Auch da muss ein gewisser Bevölkerungsanteil repräsentiert sein. Das heißt, insofern ist in einem Gesetzgebungsverfahren ein größerer Staat ein Stück weit mit einer größeren Bevölkerung ein Stück weit bevorteilt. Aber das, wie man umgangssprachlich sagt, macht das Kraut, glaube ich, nicht fett, sondern eigentlich eher die wirtschaftliche Macht dieser Staaten und wie sie sich im europäischen Integrationsprozess auch positionieren. Und da ist sicher Deutschland und Frankreich sind so die Treiber der europäischen Integration und von denen hängt viel. Was jetzt vielleicht die Taxonomieverordnung, die wir ja schon seit 2020 haben und die jetzt auch nicht Stein des Anstoßes ist, davon zu differenzieren, es ist jetzt die Kommissionsentscheidung. Und das ist eigentlich eine Entscheidung, die fällt auf Beamtenebene. Da spricht weder Deutschland noch Frankreich direkt mit, sondern das ist die Kommission in Brüssel, die hier in einem sogenannten delegierten Rechtsakt, in einer delegierten Verordnung eben konkrete Tätigkeiten als taxonomiekonform definiert. Und das hat sie eben in Bezug auf Kernkraft und in Bezug auf gewisse Gaskraftwerke getan. Freilich nicht losgelöst von gewissen Lobbyismus und von gewissen politischen Spielen. Also da gibt es sicher auch Kommunikationsdrähte zwischen den Regierungschefs Macron und jetzt Scholz zur Kommissionspräsidentin von der Leyen. Davon darf man ausgehen, aber das ist dann eher mehr die politische Macht der Staaten, denn rechtliche.
Könnte man diesen Rechtsakt, den Sie jetzt auch angesprochen haben und der Stein dieses Anstoßes ist quasi Entscheidung eines bürokratischen Apparats, man könnte fast sagen einer Blackbox, oder?
Ja, einer Blackbox, die aber schon ein Stück weit demokratisch gezähmt wurde. Das ist vielleicht ein guter Ausdruck. Unsere Grundverordnung, die Taxonomieverordnung, die sagt, ich gebe die groben Spielregeln vor, ich ziehe auf unserer Karte der nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten die groben Linien, das Ausfüllen machst aber du, Kommission. Und das machst du nach den von mir im demokratischen Prozess vorgezeichneten Kriterien. Und diese Kriterien muss die Kommission dann, wenn sie einzelne Tätigkeiten, wie eben die Produktion von Kernenergie als taxonomiekonform qualifiziert, einhalten. Und das wird die große Frage, weil wir schon anfangs angesprochen haben, einer Klage gegen diese Entscheidung. Hat sich die Kommission tatsächlich an die Vorgaben, die in diesem Grundakt in der Taxonomieverordnung festgeschrieben werden, gehalten oder nicht?
Das ist jetzt der Stein des Anstoßes. Leonore Gebessler hat angekündigt, hier eine Klage auch einzubringen. Wir wollen natürlich auch darüber sprechen, welche Chancen eine derartige Klage hat. Experten sagen, es ist eher gering. Wie schätzen Sie das als Experte ein?
Gegen Unionsakte zu klagen ist immer schwer. Man ist immer da in einer Art Außenseiterposition und hat Chancen. Im konkreten Fall muss man, glaube ich, zwischen den beiden Entscheidungen, also in der Diskussion steht ja zu bekämpfen die Einbeziehung der Kernkraft und des Erdgases, da muss man ein Stück weit differenzieren. Insgesamt glaube ich auch, dass wir für den Fall einer Klage ein Favorit werden. Also dass Österreich da schon die Argumente aufbereiten muss und man da relativ tief reingraben muss, ob man was findet. Ich glaube, es gibt Chancen. Ich habe es jetzt natürlich noch nicht in dieser notwendigen Tiefe analysiert, aber jetzt einmal so mir angesehen und ich glaube, die Kommission hat sich da teilweise schon ein Stück weit hinausgelehnt und ob sie sich zu weit hinausgelehnt hat und den Bogen vielleicht überspannt hat, das würde dann das Europäische Gericht entscheiden für den Fall einer Klage. Vielleicht können wir dann noch kurz auf diese Punkte eingehen, nur einmal rein prozessual. Wenn die delegierte Verordnung, das ist einmal ein Entwurf, der noch geändert werden kann, wenn diese delegierte Verordnung zur Einbeziehung von Kernkraft und Erdgas rechtskräftig wird, dann hat Österreich 2 Monate plus ein paar Tage Zeit, eine Klage beim Europäischen Gericht, das ist die erste Instanz auf europäischer Ebene, einzubringen, eine sogenannte Nichtigkeitsklage. Und das wird dann verhandelt. Und falls das erste Gericht, das Europäische Gericht, dann sagt, nein, das war alles rechtskonform, könnte Österreich noch Berufung beim Europäischen Gerichtshof erheben. Das einmal dazu. Wenn man jetzt zum Europäischen Gericht kommt, dann braucht man juristische Argumente. Das Problem ist, also viel hört man, na ja, das ist, Atomkraft ist nicht sicher, das ist nicht nachhaltig, weil aus dem und dem Grund. Diese Argumente sind schwierig beim Europäischen Gericht vorzubringen, weil das muss man auch beweisen. Also immer, wenn man sagt, das ist nicht nachhaltig oder das ist umweltschädlich, dann muss man Fakten auf den Tisch legen, dass das auch untermauert. Und hier, oder die Kommission hat es unterlassen, das zu untermauern. Soweit ich jetzt gesehen habe, hat die Kommission da schon ihre Hausaufgaben gemacht und das gibt es ein eigenes Institut auf europäischer Ebene, das Joint Research Center, hier schon auch fundierte Studien in Auftrag gegeben. Will man mit so einem faktischen Argument, mit einem wissenschaftlichen Argument entgegentreten, dann muss man da zumindest auf gleicher Ebene argumentieren. Das wird schwierig. Da würde das EuG nur sagen, also Europäische Gericht nur sagen, wenn ein ganz grober Schnitt drinnen ist in dieser wissenschaftlichen Grundlage, brauche ich mir jetzt nicht sagen, ob das der Fall ist. Man bräuchte jedenfalls da vergleichbare Studien. Ich glaube, die Chance liegt eher daran, in einem juristischen Argument, wie man dem beikommen könnte.
Also diese Chancen bestehen schon auch noch. Wenn man jetzt vielleicht auch zurückblickt, gab es da schon gewisse Rechtsakte, wo eine Klage erfolgreich war? Haben Sie da auch einen Einblick?
Ja, gibt es immer wieder. Wie gesagt, die meisten Fälle, die mir bekannt sind, die sind zugunsten eher der EU ausgegangen. Aber jetzt spontan fällt mir ein Emissionshandel. Das ist auch so ein Klimagesetz, wo es um die Bepreisung von CO2 geht. Da hat die Kommission einen vergleichbaren delegierten Akt erlassen, relativ technisch zur Berechnung von Gratiszertifikaten. Und da war dann das Ergebnis, dass sie einfach einen Rechenfehler angestellt hat. Also sie hat gewisse Annahmen getroffen, die einfach nicht gestimmt hat. Und das hat der EuGH dann aufgehoben, beziehungsweise das EuG, ein anderer, vielleicht auch spannender Fall, der mit der jetzigen Konstellation noch vergleichbar ist. Das war eine Klage von verschiedenen europäischen Städten, Madrid, Brüssel und Paris, gegen Luftschutzregelungen der Kommission. Und da war das Argument, die Kommission hat in einem so einen delegierten Akt, also dieser Ausführungsakt zu einem Gesetz, wie bei der jetzigen taxonomie-delegierten Verordnung, hat er etwas geregelt, was der zugrunde liegende Rechtsakt ihm nicht in sein Ermessen stellt. Also er hat sozusagen seine Kompetenz, die Kommission hat ihre Kompetenz überschritten. Sie hat mehr geregelt in einem delegierten Akt, als die Verordnung, die sie nur spezifizieren darf, ihr einräumt. Und ich glaube, Vergleichbares könnte auch gegenständlichen Fall argumentiert werden. Vielleicht nur ganz kurz, ohne da zu sehr in die juristischen Details zu gehen. Bei der Kernkraft, also bei den Atomkraftwerken, geht es um die Stromproduktion. Und die Taxonomieverordnung sagt relativ genau, welche Arten von Energieinfrastruktur und Stromproduktion taxonomiekonform sein können und die Kommission insofern dann auch spezifizieren kann. Und hier finden sich eigentlich nur entweder erneuerbare Energien oder CO2-neutrale Energien, das wäre wohl Atomkraft, unter der Bedingung, dass dadurch zum Beispiel Wasserstoff hergestellt wird. Und die Kommission sieht jetzt vor, dass auch Atomkraftwerke, die rein Strom produzieren, taxonomiekonform sind, hält sich also nicht daran. Hat das auch gesehen und hat ein kleines Stück einen Trick angewandt und hat sich auf eine andere Bestimmung gestützt. Die Bestimmung trägt aber, glaube ich, die delegierte Verordnung in der Form nicht. Sie sehen schon, es ist relativ kompliziert, glaube ich.
Ja, es ist wirklich auch kompliziert hier, aber es besteht für Österreich die Möglichkeit, eine Klage hier einzubringen, gegebenenfalls das auch hinauszuzögern, oder zeitlich?
Ja, wobei sowas, eine Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Also das kann man einklagen, dann bleibt da gewisse Restunsicherheit, aber grundsätzlich könnte mit der Taxonomie schon weitergemacht werden. Also wenn die da ist, dann ist sie auch anwendbar. Und könnten dann auch Banken oder Versicherungen ihre Finanzprodukte unter Einbeziehung von Atomkraft als nachhaltig verkaufen. Also das schadet nicht.
Wie sieht es eigentlich jetzt aus auf europäischer Ebene, der Gesetzgebungsprozess? Weil es ist ja jetzt so, dieser Entwurf liegt von der EU-Kommission vor. Es muss ja auch noch durchs Parlament, dann die Mitgliedstaaten haben ja hier auch noch
mitzusprechen. Ja, also durchs Parlament ist vielleicht, Entschuldigung, dass ich da jetzt unterbrochen und eingehakt habe, weil das muss man, bei der delegierten Verordnung ist das Spezielle, es gibt jetzt diese Stellungnahme und diesen Entwurf und dann gibt es nur eine Vetofrist. Also es muss das Parlament nicht zustimmen und der Rat muss auch nicht zustimmen. Sie können aber binnen 4 Monaten ein Veto einlegen mit einer gewissen Mehrheit. Das ist unterschiedlich bei Rat und Parlament. Dann würde die Taxonomie, also die delegierte Verordnung zur Taxonomieverordnung, diese Kategorisierung der Kommission, müsste dann abgeändert werden. Aber es braucht eben keine Zustimmung dieser Einrichtungen. Ob sich das abzeichnet? Scheinbar eher nicht. Jedenfalls bei der Kernkraft muss man sagen, dass Europa da größtenteils entweder neutral gegenübersteht oder sogar Befürworter sind. Erdgas gibt schon kritische Stimmen, aber dass sich Mitgliedstaaten so klar geäußert hätten, dass sie das nicht mittragen, das ist bislang nur vereinzelt. Also beim Rat müssten, glaube ich, über sieben Mitgliedstaaten dagegen sein. Im Parlament bräuchte es eine Mehrheit für ein solches Veto.
Bei den Mitgliedstaaten gibt es diese Mehrheit nicht. Bei dem EU-Parlament hat man da bereits einen Einblick, wie sich da Interessen formieren. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen früh, oder?
Ja, bislang haben sich nur die Grünen relativ klar geäußert, erwartungsgemäß, dass sie das kritisieren. Ansonsten habe ich da eher Schweigen im Walde wahrgenommen, was tendenziell dafür spricht, dass die meisten Parlamentarier das mittragen werden. Energie ist dann auch oft in den Fraktionen nicht so klar punziert. Also das kann dann durchaus sein, dass ein österreichisches Mitglied der Sozialdemokraten dagegen ist, aber der von Frankreich dafür. Insofern halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass da eine Mehrheit sich gegen die Einbeziehung von Kernkraft und den bestimmten Gaskraftwerken in die Taxonomie ausspricht.
Angenommen, es gäbe jetzt keine Klage, wie lange würde es brauchen, bis diese EU-Taxonomie hier unter Einbeziehung dieser Atom- und Gasenergie dann auch in Kraft tritt?
Naja, wenn man dann jetzt den finalen Entwurf hat der Kommission plus 4 Monate Veröffentlichung im Amtsblatt, dann Mitte 2022 ist man da wohl schon so weit.
Also da wäre es dann schon quasi am Tableau und hätte natürlich auch einen Effekt auf die Finanzwirtschaft. Wie schätzen Sie diesen ein, sofern eben Atom- und Gasenergie hier mit aufgenommen wird?
Ich bin jetzt kein Finanzexperte. Ich sehe nur wenn man es jetzt einmal bei der Kernenergie betrachtet, sehe ich da schon ein Risiko, dass Investitionen verstärkt Richtung Kernenergie gehen. Dazu muss man sagen, Atomkraftwerk, das ist eine teure Geschichte, die dauert lange, Klammer auf, bringt uns dann auch nichts für die kurzfristigeren Klimaziele, Klammer zu, auch ein Kritikpunkt von mir. Und da besteht dann schon die Gefahr, dass eben dann Finanzinstitutionen, wenn sie einfach sagen können, auch wenn ich ein Atomkraftwerk finanziere, ist das grün und kann ich als ein nachhaltiges Finanzprodukt verkaufen, dass sie dann sagen, dann finanziere ich lieber ein Atomkraftwerk, weil genauer reinschauen tut ja dann keiner. Das Problem dabei ist, und da kommen wir jetzt vielleicht wirklich zu einem marktverzerrenden Effekt, dass Atomkraftwerke auch immer staatlich gefördert werden. Und zwar massiv gefördert werden. Also gibt es also ein Beispiel von Hinkley Point, das ist ein Kernkraftwerk in England. Das sind letzte Berechnungen so um die 20 Milliarden Pfund, glaube ich, wo man schon dann teilweise schon das staatliche Geld hineinfließt in so ein Projekt. Und ein Investor sagt dann natürlich, na ja, das ist eine gute Investition, wenn auch der Staat das bezuschusst, dann investiere ich da auch. Also das staatliche Zuschuss, das sind dann meistens Haftungsregelungen und so weiter. Also da sehe ich dann das Problem, dass Kernkraftwerke staatlich finanziert werden, dann auch noch als grün gelten und der private Investor sagt, naja, da gehen dann lieber in die staatlich subventionierte Kernenergie, bevor ich in wirklich erneuerbare Energie investiere, die zwar jetzt auch noch staatlich gefördert wird, wo aber der klare EU-Auftrag ist, dass da Subventionen sukzessive zurückgenommen werden und das passiert auch in den nächsten Jahren. Also da gibt es dann, glaube ich, eine große Marktverzerrung zwischen den beiden, wenn man die dann gleichstellt in der Taxonomie.
Könnte man da eventuell auch argumentieren mit dem Wettbewerbsrecht, dass das gegen EU-Recht verstößt?
Ja, das ist möglich. Die Atomenergie hat halt ein Stück weit eine Sonderstellung durch den Euratom und darf auch gefördert werden. Das ist auch so ein Ergebnis des Verfahrens von Hinkley Point, wo auch Österreich die Kommission geklagt hat, wo gesagt worden ist, nein, Atomkraft darf ich auch staatlich bezuschussen, weil das ist ein eigenes Ziel der Union aufgrund des Euratom-Vertrags von, schieß mich tot, 1960, Pi mal Daumen, oder 64. Also das ist nach wie vor Unionsrecht, das heißt, ich darf bezuschussen und vermutlich würde das jetzt keine Unionsrechts- oder Wettbewerbsrechtswidrigkeit hervorrufen, dass dann trotzdem die privaten Finanzströme eher dorthin hinziehen. Kritik fragwürdig, ja. Rechtlich würde jetzt, glaube ich, dass das oder fürchte ich, dass das nicht angreifbar wäre.
Eine persönliche Frage jetzt auch, Sie beschäftigen sich ja natürlich als Rechtsanwalt schon mehrere Jahre eben mit dieser Thematik Energie- und Klimarecht. War das für Sie überraschend, dass dieser Rechtsakt der EU-Kommission veröffentlicht wurde, auch zu diesem Zeitpunkt und mit diesem Inhalt?
Zum Zeitpunkt vielleicht jein. Das ist natürlich die Frage, die Antwort, die keiner hören will. Einerseits nicht überraschend, weil die Kommission, also Erdgas, diese strittigen Themen Erdgas und Kernenergie sind ja mal von ausgespart worden und man hat einmal den ersten Teil dieser delegierten Verordnung abgearbeitet, Mitte 2021, und gesagt, im Resthalbjahr kommt dann die Entscheidung dazu. Und das hat sie eingehalten. Sie hat da lange gebraucht, die Kommission, bis zum 31. Jetzt kann man ihr vielleicht da keine böse Absicht unterstellen, dass sie es halt wirklich noch in diesem Jahr machen wollte. Andererseits ist es aber natürlich, wenn man da gemütlich vom Raclette-Grill sitzt und schon das zweite Glas Sekt intus hat und dann kommt der Entwurf der delegierten Taxonomieverordnung, ist es natürlich nicht ideal. Und da kommt dazu, dass meines Wissens nach nur 12-tägige Stellungnahmefrist für die Mitgliedstaaten und die adressierten Stakeholder eingeräumt wurde. Und das ist sehr kurz. Glaube ich, wenn es eine Klage gibt, wird man sich auch noch anschauen müssen, ob das nicht ein Verfahrensfehler ist. Es gibt nämlich eine Better Regulation Verordnung, die sagt, es muss ausreichend Zeit eingeräumt werden. Und wenn ich jetzt da so in den auslaufenden Weihnachtsfeiertagen mit einer nur 12-tägigen Stellungnahmefrist das rausschicke bei so kritischen Themen, dann könnte da unter Umständen ein Vergehen oder ein Fehler der Kommission passiert sein. Also das ist aus meiner Sicht schon kritikwürdig. Inhaltlich ist es schwierig zu sagen. Atomenergie oder Kernenergie hat einen sehr geringen CO2-Fußabdruck. Das heißt, jetzt wenn man es rein klimapolitisch betrachtet, dann ist das durchaus zuträglich. Ich glaube aber, dass man das nicht nur rein klimapolitisch sehen darf, sondern aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit. Und da haben wir bei der Atomenergie die Endlagerungsproblematik und ein nicht absehbares Störfallrisiko. Ich glaube, die Zukunft liegt in anderen Energiequellen. Die liegt in der Photovoltaik, die liegt im Wind, die liegt im Wasser, in Meeresenergie, eher in diesen Bereichen. Und wenn ich mir dann eben ansehe, wie teuer und wie lange diese Atomenergieprojekte dauern und wie sie sich dann auch auf den Energiemarkt durch die große Menge, die da die ganze Zeit einspeisen, auswirken, dann glaube ich, das ist für ein nachhaltiges Energiesystem keine gute Entscheidung gewesen. Gleichzeitig ist es aber ein Stück weit auch die österreichische Sicht der Dinge, das muss man sagen. Andere Staaten haben da andere Energiepolitik. Ich glaube, nachhaltiger wäre gewesen, zumindest die Atomenergie, die ist ja eh nicht verboten, die kann ja auch staatlich gefördert werden, aber zumindest nicht auch noch in die Taxonomie aufzunehmen, dass jemand, der in nachhaltige Energie investieren will, dann in Atomenergie investiert. Das Gleiche beim Gas, da, das haben wir noch nicht angesprochen, da ist zu sagen, nicht jedes Gaskraftwerk kann gefördert werden. Also es gibt da schon relativ strenge Kriterien der Kommission. Das Gaskraftwerk muss auch ein Kohle- oder Ölkraftwerk ersetzen, muss gewisse Emissionsstandards erfüllen. Da gibt es auch ein paar Haken und ein paar Unklarheiten. Aber selbes Argument. Das ist ja nicht verboten, dass ich ein gutes Gaskraftwerk baue und ist auch geringer CO2-Fußabdruck, wird ja auch durch den Emissionshandel. Insofern wird es ja auch finanzieller vorteilhaft werden. Wenn ich in eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit investieren will, dann will ich nicht in Erdgas investieren und da will ich nicht in fossile Quellen investieren. Und wenn das da drinnen ist, dann weiß ich es aber nicht. Und ich glaube, das schwächt insgesamt die Taxonomie, weil ich dann einfach nicht mehr diese klare Klassifizierung habe wie davor, was jetzt wirklich nachhaltig ist und was, ja, Nachhaltigkeit mit ein paar Krokodilstränen. Insofern bin ich jetzt auch aus rechtlicher, aber auch aus persönlicher Ansicht kein Freund dieser Entscheidung.
Das liegt klar auf dem Tisch jetzt auch hier. Wie schätzen Sie das auch ein, vielleicht abschließend, wenn wir in einem halben Jahr nochmal sprechen, wird dann die Atomenergie und die Gasenergie in der EU-Taxonomie sein? Es ist natürlich immer schwer, in die Glaskugel zu schauen, aber ich stelle die Frage dennoch.
Ja, ich probiere es mit was zu untermauern. Frankreich hat jetzt die Ratspräsidentschaft übernommen. Das heißt, das politische Gewicht Frankreichs ist jetzt nochmal aufgewertet worden. Ich glaube nicht, dass sie jetzt auf dem politischen Wege, dass die Kommission dann irgendwie dazu durchringen kann, das wieder rauszunehmen. Also ich glaube, das wird in so einem delegierten Rechtsakt kommen. Atomenergie und gewisse Gaskraftwerke werden als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten qualifiziert sein. Ich glaube auch, Österreich mit Unterstützung vielleicht von dem einen oder anderen Mitgliedstaat auch dazu durchringen wird, eine Klage zu erheben. Und dann wird es spannend. Dann wird das Ganze juristisch bei den Gerichten in Luxemburg ausgefochten. Da, wie gesagt, noch einmal abschließend, eine Außenseiterchance, aber auch eine Außenseiterchance ist eine Chance. Und Österreich, Italien, wie viele Chancen haben wir gehabt? Vorneweg keine, im Spiel dann einige. Wäre auch mehr möglich gewesen, um da den Fußballvergleich zu strapazieren. Ja, wir werden sehen, wie das dann ausgeht.
Wir werden sehen, wie das ausgeht. Natürlich sind die Kräfteverhältnisse da schon klar und deutlich, aber es bestehen natürlich auch immer Chancen. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute hier einen Einblick gegeben haben zur EU-Taxonomie und wir haben heute wirklich die Hintergründe beleuchtet. Ein spannendes Thema als Brutkasten. Bleiben wir natürlich da auch dran 2022, was sich in diesem Feld auch tut. Ich danke jetzt fürs Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss und Baba.
Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.